Und noch eine andere Version. Ist dir nicht bekannt, dass jedes Volkstum eine Legende seiner Bedrohung hat? Die Türken sind schon mal von den Armeniern schlecht behandelt worden, die Armenier von den Türken, die Deutschen von den Franzosen, die Franzosen von den Deutschen. Und jeder hegt und pflegt, die Serben von den Moslems, und jeder hegt und pflegt die Erinnerung an das Unrecht, das dem eigenen Volkstum angetan worden ist, weil das ist der Rechtstitel, mit dem er selber seine Staatsmacht und ihr gewaltsame Durchsetzung heiligt und höher hängt und für was ganz Tolles erklärt. Ich bestreite ja gar nicht, dass die Legende der Juden wirklich passiert ist. Aber der Völkermord an den Armeniern ist ja auch wirklich passiert. Und der Einmarsch von Ludwig dem 14. In
der Pfalz.
In der Pfalz, genau, in die Rebellion, ist auch wirklich passiert. Und der Überfall Deutschlands auf Frankreich 1870 ist auch wirklich passiert. Jeder kann doch mit vollem Recht aus der Geschichte der feindseligen Nationen, kann doch jeder mit vollem Recht an das Unrecht der anderen erinnern, gegen das sich zu verteidigen, das eigene Lebensinteresse und die eigene höchste Pflicht ist. Also, das ist doch nichts Besonderes bei den Juden. Besonders ist an dem ganzen Scheiß überhaupt nur eins. Nämlich, dass deutsche junge Intellektuelle so betroffen von dem sind, dass ihr Deutschland mal so daneben gelangt hat, dass sie im Lichte dieser Erinnerung alles umwerden, was sie ansonsten schlecht finden. Nur das ist besonders. Ansonsten ist am jüdischen Staat, weder was seine Ideologie betrifft, wie was seine Praxis ist, Wunder was Besonderes. Ihr seid einfach nicht bereit, euch von der Schande eurer Väter so weit zu distanzieren, dass ihr sagt, was die Arschlöcher gemacht haben, geht mich nichts an. Ihr wollt einfach immer noch sagen, es geht uns noch an und es ist eine Verpflichtung, wenigstens eine geistige für mich heute. Als Kommunist könnte man sich doch von Verpflichtungen mal freimachen und sagen, gehen mich nichts an, Verpflichtungen. Ich bilde mal ein freies Urteil. Ich lasse mich nicht in irgendeiner Pflicht nehmen, auch in keine moralische. Und das tut ihr nicht. Das ist der einzige große Unterschied, sonst ist er ja gar nicht so.
Aber wenn der Überfall bei sich von irgendwelchen Kaisern der Pfalz verglichen wird mit Auschwitz, dann tut es mir leid, dann ist es quasi, dann ist eins das andere, ja, dann ist halt eins das eine und anderes das andere. Wenn das eine etwas Besonderes bleibt, ja, und da stehe ich dazu, dass es was Besonderes ist, im Gegensatz zu dem, dann brauchen wir nicht weiterreden. Bei euch ist natürlich alles gleich, ja, da haben die Amerikaner,
Indianer ausgerottet.
Alles ist mal passiert und da sind Krankheiten entstanden und da sind Leute gestorben und da in Auschwitz sind auch Leute gestorben. Und das stimmt halt nicht. Das ist Blödsinn.
Schau mal, ich bin doch jederzeit bereit, darüber zu reden, wo der Unterschied liegt. Ich bestreite doch nicht. In der Sache ist die Botschaft, alles Einzelne ist was Besonderes. Der Überfall des Sonnenkönigs in der Pfalz ist was Besonderes und Auschwitz ist auch was Besonderes. Muss man halt die Besonderheit sagen. Aber man soll die Allgemeinheit über die Besonderheit nicht dementieren, nicht vergessen, was das Gemeinsame ist von den Besonderen. Du kennst im Namen dieses Besonderen, Auschwitz, kennst du nichts Allgemeines mehr. Du streichst es einfach durch, du sagst, das ist so besonders, da gibt es nichts Allgemeines mehr. Ja, siehst du, und das ist, warum eigentlich? Warum soll das so besonders sein? Also, warum soll das nicht auch eine besondere Ausprägung von dem Allgemeinen sein, was Nation und Nationalismus ist? Ich habe es ja gerade sogar erläutert, wo das herkommt, und alle Schritte habt ihr sogar mitgemacht, wenn ich das Nicken richtig verstanden habe. Alle einzelnen Schritte hin zu dem Zeug, die macht er mit. Und dann soll die Erklärung, die soll dann nicht die Erläuterung sein, wieso dieses Besondere, Endlösung der Juden, Ausrottung der europäischen Juden, wieso dieses Besondere nicht auch ein Besonderes von dem allgemeinen Nation und Nationalismus ist.
Wir können sogar sagen, dass ihr das Besondere, was mich so besonders stört, wenn ihr das so schlimm findet, dann könnt ihr das zum anderen sehen, wie schlimm eigentlich der Nationalismus insgesamt ist, dass er auch zu solchen besonderen Grausamkeiten führt.
Staatsrecht nicht sein eigenes Volk ständig machen.
klar, verstehst du, du bist in der Hinsicht einfach brutal. Eine Mauer, man sperrt die einfach ein. Na ja, klar, dann können sie nicht mehr so viel Selbstmord anklären. Ist doch richtig, oder? Sperren wir sie ein, drehen wir ihnen das Wasser ab, dann können sie nicht mehr so viel saufen, können sie nicht mehr so viele Kinder machen. Sperrmabar macht aber nichts, weniger ist eh besser für denen. Verstehst? Und so weiter und so weiter. Du verstehst einfach, du bist entschlossen, einfach alles zu verstehen, weil es die sind. Jeder andere, der das machen würde, stell dir vor, die Thailänder würden das mit einem Volksstamm bei ihnen machen. Du würdest schimpfen, wenn es dir überhaupt schimpfen würde. Du würdest natürlich alles Schlechte dort sehen. Schon gleich, stell dir vor, es würden die Deutschen mit ihren Sorben machen. Was würdest du den deutschen Nationalismus schlimm finden? Genau dasselbe bei Israel. Ist eingesehen und akzeptiert. Ja, ist es nicht dasselbe, weil die haben einen guten Grund dafür. Wenn die andere Leute umbringen, damit ihrem Staat keiner ans Bein pinkeln kann, dann ist es gut. Wenn andere Staaten andere Leute umbringen, damit sie als Staaten souverän und mächtig sind und niemand ihnen was kann, dann ist es schlecht. So ist es, so ist es, ja. Da kann ich bloß sagen, das ist peinlich. Das ist brunftdumm, sowas macht kein Mensch. Ich verstehe das nicht, wie ein gescheiter Mensch sowas machen kann. Ich finde das eine Schande.
Man kann ja auch sagen, die Feinde Israels an ihrer Ideologie messen. Da kann man sagen, inwieweit sagen wir, der Kommunismus jetzt sagen wir, bei der Hisbollah oder im Staat Israel auch aufgehoben ist. Ja. Dann kann man also gleich, was wollen denn die einen für Gesellschaft schaffen und für was stehen die anderen? Dann kann man doch wirklich, dann könnte man doch sagen, ja, ich weiß nicht, was an der Hisbollah jetzt teilgenommen werden muss.
Ich ahne, ich weiß aber auch nicht, was am Staat Türkei verteidigenswert ist. Deswegen bin ich auch nicht gleich dafür, dass der Nachbar der Türkei sie überfällt. Verstehst du? Was machst du für komplizierte moralische Konstruktionen? Weil die Hisbollah nicht kommunistisch ist, verdient sie ihre Ausrottung. Ja, wenn wir so anfangen wollten, können wir feiern ziemlich.
Alle. Wenn ich sage, die Hisbollah greift Israel an, ja? Ja. Stellt sich feindlich zu dem Staat Israel, ja. Dann kann ich ja sagen, was hat denn die Hisbollah für eine Ideologie, warum steht sie denn gegen den Israel? Ja,
weil sie einen palästinensischen Staat wollen.
Die Hisbollah?
Nein, die Hisbollah steht auf dem Standpunkt, erst einmal die Integrität des Staats Libanon hat absolut wiederhergestellt zu werden und Israel hat sich wirklich aus libanesischem Territorium zurückzuziehen. Ja. Ja, und zweitens stehen die auf dem weitergehenden Standpunkt, dass der Staat Israel ein Unrecht ist gegen die Bevölkerung dort und gegen die Araber überhaupt. Ne? Bekämpfen sie die halt, weil sie ja Feind Israels sind. Ist doch gar kein Rätsel. Na, vom Iran. Das weißt du doch.
Da kann man den Iran nochmal anschauen, was das für ein Staat ist.
Du meinst, der verdient seine Vernichtung.
Die Regierung auf jeden Fall.
Aber schau mal, Mann, du bist da ein richtiger imperialistischer Wunschdenker. Wen möchtest du noch alles gern vernichten?
Busch.
Verstehst du, wo bist denn du, wo treibst du dich geistig rum? Denk, du sortierst wirklich die Staaten danach, welchen du die Vernichtung wünschst. Oder nicht? Schon, ja, schon. Ist dein Anliegen.
Ich werde auch im Dritten Reich vielleicht abwesend, der deutsche Staat wird vernichtet. Die Nazis werden verjagt. Da hättest du vielleicht gesagt, naja, du treibst dich rum mit deinen Ideen. Was ist das, warum ist das denn dein Staat, der deutsche Staat? Was
ist Nein, es ist schon ein großer, weißt du, es ist schon ein...
Was ja. Haben doch Pausen da drin, das ist doch ganz toll, was die machen.
Weißt du, es ist schon ein großer Unterschied, ob jemand als Mitglied von einer Gesellschaft sagt, die Ordnung lasse ich mir nicht bieten. Oder ob der Ausländer sagt, dieser Staat, den lassen wir nicht mehr bestehen. Wenn ein Ausländer das macht, ne, und übrigens, man hat ja gemerkt, was passiert. Amerika hat das Deutsche Reich zerstört und sich an die Stelle dieser Macht gesetzt, beziehungsweise damit seine Macht über Europa gegründet. Man hat halt ein Imperialist den anderen Imperialisten besiegt. Naja, seitdem ist Amerika die große Macht. So. Du meinst, da hat das Gute gesiegt und das Schlechte verloren.
Die inländische Bevölkerung hätte nicht beim
Ja, das wissen wir ja, dass sie nichts. Wir wissen ja, dass sie nichts geändert hat.
Dann kann man doch sagen, dass du das von außen eliminiert worden.
Nein. Von außen ist ja bloß ein Imperialist durch einen anderen ersetzt worden.
Genau, der hat so lange Leute gemacht, dass alle gehen.
Leute, ihr müsst halt mal sehen, die imperialistischen Konflikte, da haben die Subjekte, die in den Konflikten stehen, ihre Gründe. Ich habe es jetzt heute in einem ganz speziellen Zusammenhang wieder mal zu erläutern versucht. Und der Grund, warum Amerika das Deutsche Reich, ja, dem Deutschen Reich den Krieg erklärt hat, ursprünglich war ja das ausgerechnet, das war nicht das Ziel Hitlers, ja. Allen anderen hat er den Krieg erklärt, Amerika, das wollte er eigentlich beiseite lassen, da haben die denen den Krieg erklärt. Warum Amerika das gemacht hat, das ist nicht der Grund, damit die Juden nicht umgebracht werden. Das war auch nicht der Grund, damit deutsche Kommunisten überleben oder irgendwas. Der Grund war, weil da ein Imperialist so groß wird, dass er die Macht Amerikas beschädigt, herausfordert, beengt und Amerika hat durch die Schwächung, die europäischen Staaten sich im Krieg selber schon zugefügt hatten, die Chance gesehen, jetzt schlagen, übrigens lang zugewartet, sich die anderen ein wenig ausbluten lassen erst. Und da haben sie die Chance gesehen, jetzt schlagen wir zu, hinterher kann uns niemand mehr am Zeug fliegen. Dann haben wir das Sagen.
Ja. Deswegen ist ja trotzdem ein positives Ergebnis. Ja.
Na, dann ist halt genau das Ergebnis.
Wenn das der Traumstieg anzieht, dem kann ich wirklich auch nicht mehr weiterhelfen. Also wer sagt, Amerika hätte sich nicht einmischen sollen und dann hätte das Reich halt weiter bestanden, weil Amerika sich nur wegen imperialistischen Interessen da eingemischt hat, die Argumentation finde ich wiederum völlig verrückt.
Oder anders ausgedrückt, der schätzt den Zweiten Weltkrieg wegen einem Kollateralnutzen, von dem er selber weiß, dass um ihn nicht gegangen ist. Er sagt, das ist ein gutes Verfahren, die Weltgeschichte nach Sachen zu beurteilen, um die es nicht gegangen ist.
Aber es sind entscheidende Unterschiede, die daraus kommen.
Ja. Merkst du nicht, dass man das nicht machen kann? Man kann nicht Maßnahmen beurteilen und sagen, ich weiß schon, dass es darum nicht gegangen ist, aber es ist mir trotzdem recht, weil irgendeine Folge gut war. Übrigens, der Fan hat ganz sehr gut gerade gesagt, und deswegen, weil es aus imperialistischen Gründen war, was die Amerikaner gemacht haben, haben sie 5 Minuten nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Nazis wieder zusammengearbeitet. Ja, warum? Weil sie haben ja überhaupt nichts gehabt gegen die Nazis, die haben ja bloß was gehabt gegen die Macht des Deutschen Reichs. Aber das sind halt verschiedene Sachen und ich weiß nicht mehr. Ja. Ja, doch, ich habe noch überlegt, ob es noch was gibt.
Ich hätte mal gern was von Sie gehört, wie die Weltordnung aussehen könnte. Eine kommunistische Weltordnung zum Beispiel, wo das alles besser ist.
Ja, erst einmal braucht man eine Wirtschaftsweise, in der nicht der Erfolg des einen den Misserfolg des anderen einschließt. In der nicht der Reichtum eines Landes die Rohstoffe, den Markt, die Arbeitskraft eines anderen Landes braucht und deswegen dem anderen Land wirtschaftliche Ergebnisse zudiktiert, wo das andere Land sich fragen muss, ob der Verkehr günstig ist. Weil dem so ist, Deswegen besteht der ganze Geschäftsverkehr zwischen den Ländern auch darauf, beruht er darauf, dass Gewaltverhältnisse zwischen den Staaten erst einmal dieses Verhältnis sichern. So, also eine Wirtschaftsweise, in der nicht der eine auf Kosten des anderen zum Zug kommt, die braucht schon im Inland nicht immer zu Gewalt, wie bei uns, die Herrschaft des Rechts. Ja, wenn man dauernd Arbeitslose produziert und die Leute von den Arbeitsstätten vertreibt, weil das billiger ist, oder wenn man Löhne senkt, oder wenn man, dann braucht es die Gewalt des Eigentums, das Recht, der Rechtsordnung, die dieses Verhältnis schützt dahinter. Ja, das ist schon inländisch so. Ausländisch ist schon gleich so, wenn überhaupt das Verhältnis der Gemeinwesen zueinander eins der Gewalt ist, damit sie sich dann ökonomisch benutzen lassen. So. Also, wenn man ein Verhältnis einrichtet, wo alle zusammenarbeiten und jeder was davon hat, dann braucht es nach innen keine Gewalt, dann braucht es auch nach außen keine Gewalt. Dann brauchen wir keine Staaten haben, dann ist das ganze Verhältnis nicht dieses. Ich gelte bei dir so viel, wie meine Gewalt auf dich Eindruck macht. Das ist aber das Verhältnis, wie die Gemeinwesen heute zueinander stehen. Das muss nicht sein. Das muss nur sein wegen der kapitalistischen Wirtschaftsweise im Innern und nach außen. Also, das ist die Frage, wie stellt man sich das vor?
Wie kann man sowas erreichen?
Durch eine Revolution kann man sowas erreichen. Nicht anders.
Revolution nicht.
Nicht. Die also, nicht.
Muss es eine Revolution sein?
Oder ja, es muss eine Revolution sein.
Okay, da bin ich etwas blau.
Es muss eine Revolution sein, denn es ist auch klar, weil die Revolution hat die Bedeutung. Die Leute, die diesen Verhältnissen, die in ihnen leben, die mit ihnen zurechtkommen müssen, müssen die Verhältnisse ablehnen und nicht mehr wollen. Das ist Revolution. Alles Reformzeug, ne, hat immer den Gehalt, ich will besser zurechtkommen in der Rechnungsweise, die herrscht. Und das zwingt einen immer wieder zurück zur Rechnung, immer wieder dahin zurück, dass man der Rechnungsweise Respekt zollt. Stell dir vor, die sozialen Reformen im Inland waren schon einmal viel weiter, als sie heute sind. Wie? Da haben die gesagt, ja, wir wollen Renten, wir wollen Krankenkassen, wir wollen und so weiter, Jobsicherheit. Und wie die Vollbeschäftigung war, ist da auch das eine oder andere Zug um Zug verbessert worden. Und es ging. Aber Vollbeschäftigung hat ja die Bedeutung, die Menschen sind so außerordentlich nützlich fürs Kapital, dass das Kapital gar nicht genug von ihnen kriegen kann. Das ist Vollbeschäftigung. Kaum schaffen es die Unternehmer, sich ein Stück weit frei zu machen von der Abhängigkeit von Arbeit, indem sie produktiver produzieren lassen und deswegen weniger Leute brauchen für dasselbe, sind die Arbeitslosen auf der Straße. Und je mehr Arbeitslose auf der Straße sind, desto mehr wird im Namen der Abhängigkeit, in der man steht, selber alles geopfert, damit man wieder Arbeit kriegt. Da merkst du, Reformen im Sinn von politischer Umgestaltung, wenn die ökonomische Rechnungsweise nicht verändert wird, nützen überhaupt nichts. Ja, die sind die Begleiterscheinung von Hochkonjunkturen. Und genau die entgegengesetzte Entwicklung findet statt, wenn Krisen oder halt Phasen nationalen Misserfolgs dazwischen kommen. Also deswegen muss es schon eine Revolution sein. Es muss schon sein, solange die Leute sagen, schafft mehr Arbeit oder tut was für die Rente, solange die Leute das sagen, tut sich nichts. Erst wenn sie sagen, wir wollen diese ganze Wirtschaftsweise nicht mehr. Wir wollen nicht mehr Kostenfaktor Arbeit sein. Erst dann geht's. Sonst nicht.
Was hältst du von einem bedingungslosen Grundeinkommen, das die Linkspartei in Deutschland einführen will? Damit wäre auch der Zwang, arbeiten zu müssen, abgeschafft.
Ja, das ist, aber schau mal, das führt jetzt ganz weg von unserem Thema, aber ist jetzt auch mal wurscht. Das ist das linksdemokratische Wunschdenken, das immer billig zu haben ist. Billig zu haben im Sinn von, wäre es nicht schön, wenn alle ein Grundeinkommen hätten? Ja, wäre schön, klar. Der nächste Satz, wer soll es denn bezahlen? Ist eigentlich, da ist schon die Luft raus aus der ganzen Geschichte. Wer soll es denn bezahlen? Jetzt, lass mich da weiter sagen. Bloß noch ein oder zwei Sätze. Die Geschichte ist die, nämlich entweder man meint, na sagen wir mal 2000 Euro. Dann merkt jeder, das ist nicht zu bezahlen. Oder man meint 375 Euro plus Miete. Das gibt es ja längst.
345.
Oder 45, da habe ich mich vertan, ja. So, das gibt es ja längst. Also entweder man meint, es ist überhaupt ein neues Wort für Sozialhilfeniveau. Naja, das ist leicht zu realisieren. Oder aber, man meint wirklich Einkommen. Dann muss man sagen, ja, diese Gesellschaft hat das Geld nicht übrig. Und nicht nur das, es wäre auch ganz kontraproduktiv, denn der Kapitalismus beruht schon auf dem Zwang zur Arbeit. Auf die Leistung der Not, die Menschen zum Arbeitgeber treibt. Also nicht bloß, dass es nicht zu bezahlen ist aus dem Reichtum, den es gibt. Aus dem Reichtum, der für solche Zwecke zur Verfügung stehen könnte, um es richtig zu sagen. Ja, wenn Sie natürlich sagen wollten, Sie enteignen die Börse und dann könnten Sie schon bezahlen. Aber dann hätten Sie ja keine Börse mehr. Wenn Sie das aber nicht wollen, dann ist es nicht zu bezahlen. Außer es ist das Sozialhilfeniveau. Und das gibt es ja. Und das ist das, warum ich meine, es ist billiges Wunschdenken. Es ist übrigens dann leicht. Ich weiß schon, wie in der Linkspartei die Diskussion weitergeht. Die geht jetzt natürlich, nein, die 345 nicht, aber die 2000 auch nicht. Naja, vielleicht 735, 300 und so weiter. Na gut, dann wieder bloß eine gewünschte Zahl. Dann im Wissen darum, dass man die Minderheit ist und im Parlament sowieso nichts durchsetzen kann, hält man die Forderung hoch, solange bis man wirklich einmal in die Verlegenheit kommt, regieren zu dürfen. Dann wird man noch ein Stück realistischer und führt es wieder auf das Niveau zurück, was echt realistisch ist und schon gibt. Also damit ist nichts zu gewinnen. Der Hammer besteht darin, dass der Reichtum dieser Gesellschaft für den Konsum an und für sich nicht zur Verfügung steht, sondern das Akkumulieren. Das ist der Hammer. Und dann soll man nicht sagen, wir könnten in den Konsumtöpfen und in den von den Leuten entnommenen Steuern so lange rumrechnen, bis wir dann doch auf der Basis des Umstands, dass der Reichtum zum Konsumieren nicht da ist, doch für alle irgendwie ein Grundeinkommen, das sich vom jetzigen Minimum noch irgendwie ein bisschen unterscheidet, herkriegen. Das ist mir zu billig. Wie gesagt, einerseits zu billig, andererseits zu idealistisch.
Okay, ich sage mal, ich kenne jemanden, der da mitarbeitet und der sagt, wenn man die Steuergeschenke, die die Unternehmer in der letzten Zeit bekommen haben, um das zu bereichen, wenn man das zusammenzählt, wer ist finanzierbar?
Tja. Aber da muss man, da merkst du wieder, was ich mit billig meine. Da wird schon wieder vergessen, dass die Steuergeschenke doch einen Grund gehabt haben. Da wird ja schon wieder so getan wie, naja, die bräuchte es nicht. Ja, die braucht es natürlich auch, sonst täte es doch die Regierung nicht. Die schenkt es doch den Reichen nicht bloß, weil sie die Reichen liebt und die Armen hasst. Die schenkt es deswegen, weil sie sagt, man muss den Standort Deutschland auch steuermäßig besser stellen. Im internationalen Vergleich. Schließlich will Deutschland Kapital aus aller Welt anziehen, dass es hier ansiedelt, dass es hier produziert, hier Löhne zahlt, hier Steuern zahlt und so weiter. Dafür verlangen wir von jedem Kapitalisten weniger Steuern. Das ist doch ein Mittel der Wirtschaftspolitik. Also kann man leicht sagen, ja, wenn wir alles, was die Kapitalisten an Steuersenkung gekriegt haben in den letzten Jahren, wenn man das alles in einen Topf schmeißt und dann die Armen verteilt, käme schon was zusammen. Ja. Aber dann kämen ja das Bruttosozialprodukt nicht mehr zusammen, wie es jetzt zusammenkommt. Dadurch, dass man erfolgreich ausländisches Kapital wieder anlockt in Deutschland. Man muss schon mal sehen, der Kapitalismus ist ein System. Das ist nicht bloß böser Wille, wenn die Regierung den Kapitalisten das Geld in den Hintern reinbläst. Es ist ein System, das braucht diesen Dienst des Gemeinwesens am Kapitalwachstum. Und wenn das Gemeinwesen den Dienst nicht verweigert, sondern meint, es kann die Kuh immer melden, dann hau die Kuh ab. Gerade heute in der globalisierten Welt. Also entweder die Kuh abschaffen oder ihr dienen. Aber nicht meinen, man könnte sie melden. Das stimmt nicht. Wir hätten Zeit, aber ich habe den Eindruck, zu dem Israel-Thema ist auch das wirklich alles gesagt worden. Ich weiß nicht, was man den Argumenten noch hinzufügen sollte, die wir vorhin ausgetauscht haben.
Also vielleicht kann ich noch dazu sagen, im Januar wird Frau Felicia Langer hier sprechen. Also hier im Com wahrscheinlich nicht. Aber ich schaue, dass ich hier Plakate aufhänge oder irgendwas. Und die ist eine sehr intime Kennerin und die hat auch ein eigenes Konzept. Okay, aber wahrscheinlich auf kapitalistischer Basis.
Ja, und vor allen Dingen, weißt du, die, was du von ihr erzählt hast, die wird im Namen des besseren Israeli die Sünden des Staates Israel anklagen und sagen, was der alles für Rücksichtslosigkeiten gegen die Palästinenser verübt, wie wenig er auf Angebote des Kleinbeigebens von der Seite der Palästinenser, die ja nun klein gemacht sind, wie wenig der auf Angebote des Kleinbeigebens eingeht, obwohl er doch ihrer Meinung nach könnte und so weiter. Das trägt jetzt zu dem, was wir diskutiert haben, in dem Sinn gar nichts bei, weil darüber sind wir uns ja einig. Das bestreitet ja alles niemand. Der Streit besteht in einem ganz anderen Punkt, nämlich, na klar, alle Schweinereien des israelischen Staates sind uns bekannt, Schweinereien anderer Staaten sind uns auch bekannt, und der einzige Streit ist, bei Israel machen wir eine Ausnahme, weil es die Juden sind, die von den Deutschen mal Furchtbares erleiden mussten. Das ist nur der eine, das ist der ganze Unterschied. Der eine Gedanke, das sind die Juden, die von den Deutschen mal Furchtbares erleiden mussten. Deswegen ist denen alles verziehen, ist bei denen alles berechtigt, was bei jedem anderen ganz furchtbar wäre. Das ist der ganze Punkt des Streits. Insofern, da kann man nicht mehr drüber reden, als sagen, wieso denn eigentlich bei denen? Fertig. Und ich halte es für eine Frage, wo man gar nicht mehr argumentieren kann, sondern sich entscheiden muss. Halte ich die Sünde der Deutschen für so überwältigend, dass es alle Argumente über Staaten wegschiebt? Oder erkenne ich an der Sünde der Deutschen, was Staaten für Gebilde sind? Das war vorhin mal hier von wem gesagt, ja, und an der Stelle muss man es entscheiden. Ich sehe nicht, wie man in dieser Diskussion einen Schritt weiterkommen kann.